Ja, das werden wir jetzt mal überspringen. Da wollen wir jetzt mal rein. Wir haben es uns gut hier eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, Herr, komm bald wieder, und denken leise jetzt noch nicht. Keine Sorge, ich wollte das nicht vorsingen, das wäre auch nicht so gut gewesen, aber vielleicht kennen einige dieses Lied von euch. Es ist von Manfred Siebald. Manfred Siebald war in meiner Jugend so der bekannteste deutsche christliche Liedermacher. Ich weiß nicht, ob das jetzt so passt, aber man könnte ihn vielleicht mit Reinhard May oder vielleicht sogar mit Udo Jürgens vergleichen. Also da, bitte, nehmt Rücksicht auf mich. Auf jeden Fall, auch Reinhard May und Udo Jürgens, die analysieren ja auch manchmal, das ist ja nicht immer Liebe, Friede, Eierkuchen, sondern auch sehr kritisch teilweise, Texte, die die haben. Manfred Siebald analysiert häufig sehr treffend das Leben und die Haltung vieler, ich sag mal, Wohlstandschristen. Und ich denke, auch wir haben es uns gut hier eingerichtet. Von der Ladies Night, nur einfach mal so schön gemacht. Nochmal ein Bild und ein letztes Bild. Also so schön können Biertischgarnituren aussehen. Ich weiß nicht, wie das bei dem Bierseminar der Männer war. Das war vielleicht genauso. Okay. Also auf Deutsch gesagt, ihr habt das Vorbild gegeben und die Damen haben das einfach abgekupfert. Ja, ich habe allerdings ein bisschen eher rustikalere Vermutungen gehabt. Aber ich lasse mich da gern korrigieren. Gut, wir haben es uns gut hier eingerichtet, darum geht es. Ja, unsere Rahmenbedingungen, die stimmen weitgehend. Wir haben prima renoviert, das sehen wir jedes Mal. Wir fühlen uns wohl in unseren Gottesdiensten, sind einigermaßen finanziell solide aufgestellt. Es gibt Herausforderungen, da haben wir auch schon einiges gehört. Wir sind als Gemeinde demografisch weitgehend gesund, haben viele Kinder, für Nachwuchs ist gesorgt. Eine Mehrgenerationengemeinde mit akzeptablem gesellschaftlichen Querschnitt. Es gibt viele freundschaftliche, liebevolle Beziehungen. Wenn einer in Not gerät, dann helfen andere. Wir haben zwei Missionarsfamilien im fernen Osten. Ein Gemeindekonzept wird umgesetzt. Grünberg ist schön, schöne kleine Stadt. Wir sind als Gemeinde nicht in irgendeiner Schmuddelecke, sondern anerkannt und akzeptiert. Das kann doch so weitergehen. Das dürfte doch ausreichen. Wollen wir wirklich, dass Jesus bald wiederkommt, wie Siebald das in seinem Lied andeutet? Ist das unsere tiefste Sehnsucht? Oder bauen wir hier einfach unsere kleine, fromme, heile Welt und möchten eigentlich in unserem Herzen keine Veränderung, oder wie Siebald es sagt, und denken leise jetzt noch nicht. Ja, unter diesem Aspekt möchte ich die Eingangsfrage stellen, mit der wir uns heute beschäftigen. Ist die Stami eine gute Gemeinde? Oder anders gesagt, ticken wir im Sinne Gottes? Sicherlich, das ist eine rhetorische Frage, aber wir sollten uns nicht scheuen, uns im Spiegel von Gottes Wort einmal zu betrachten. Bevor wir aber dazu kommen, ein kleiner Exkurs ins Alte Testament. Da spricht Gott zum Propheten Samuel. Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. In diesem Zusammenhang geht es nicht um eine Gemeinde, es geht einfach um die Auswahl eines neuen Königs. Wie wir wissen, Saul sollte ersetzt werden, der erste König Israels. Er hat sich als wenig tauglich erwiesen und Gott beauftragt, beauftragt nun den Propheten Samuel mit der Suche nach einem neuen König. Und Samuel findet zunächst einmal keinen richtigen Kandidaten. Und erst als David auftaucht, da weiß er, das ist der Richtige. Die Situation ist, wie gesagt, eine ganz andere. Aber hier wird Gottes Denkweise deutlich. Und die ist sicherlich auch heute noch maßgeblich. Er schaut nicht auf Äußerlichkeit, sondern das Herz ist in seinem Fokus. Obwohl man an dieser Stelle auch fairerweise sagen muss, dass David alles andere als hässlich gewesen sein muss, denn es heißt, er war bräunlich, mit schönen Augen und von guter Gestalt. Also der hat schon was dargestellt. Also eine gut renovierte Gemeinde muss nicht unbedingt ein Problem für Gott sein. Ein ansprechendes Äußere muss nicht dem Wohlgefallen Gottes widersprechen, aber es gilt, es kommt auf das Herz an. Und deswegen möchten wir mal im Folgenden einige Kennzeichen von einer guten Gemeinde untersuchen. Und da haben wir eben die Gemeinde in Philippi, das wurde auch in der Anmoderation von Christa und auch in dem Text, der von ihr vorgelesen wurde, der zugleich der Predigttext ist, deutlich. Paulus hat hier seine Lieblingsgemeinde vor sich. Paulus hat praktisch eine Vorzeigegemeinde vor sich. Und deswegen drei Punkte, die uns heute durch die Predigt geleiten. Punkt 1, heiliges Personal. Die ersten beiden Verse des Textes, Gemeinschaft am Evangelium. Und der dritte Punkt ist Wachstum in der Liebe. Erster Punkt, die Gemeinde in Philippi besteht aus Heiligen. Da ist es. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Leitern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich habe mich gefragt, was sind denn Heilige? Könnte ich auch den Anton fragen, der hätte das natürlich gewusst, aber jetzt müssen wir doch mal ein bisschen tiefer gehen. Ja, wenn so Kapazitäten verschwunden sind, dann muss man Nachhilfe geben. Musste ich auch suchen, Nachhilfe bei mir. Ich habe das neutestamentliche Wörterbuch von Ralf Luther, einem Theologen des 20. Jahrhunderts, befragt. Ich weiß nicht, ob er eine verwandtschaftliche Beziehung zu Martin Luther hat, aber er hätte es meiner Meinung nach verdient. Er sagt, Heilige sind nicht sündlos und auch nicht perfekt. Sie sind nicht gut, sie sind nicht rein, sie sind nicht fromm. Sie sind nicht besser, weil tugendhafter als andere. Sie sind keine sittlichen Helden, religiöse Genies oder Idealmenschen. An Heilige glaubt man deswegen auch nicht und einen Heiligenschein gibt es nicht. Das ist ein No-Go. Heiligenverehrung ist definitiv fehl am Platz. Aber Heilige können den Glauben anderer erleichtern, weil Gott in ihnen wirksam ist. Gott färbt ab. Heilige sind Auserwählte Gottes für den Dienst. Gott, der Heilige, ist in ihnen gegenwärtig. Gott hat sie quasi beschlagnahmt. Sie gehören zu ihm. Und im Laufe der Zeit übernehmen Heilige tatsächlich auch die Qualitäten Gottes. Zumindest einige davon. Und das werden wir heute auch noch so ein bisschen betrachten. Aber es sind Gottes Eigenschaften und seine Gaben. Es sind keine Errungenschaften, auf die man sich zurücklehnen könnte, die man sich selbst antrainiert hat. Und deswegen bilden Heilige sich auch gar nichts auf ihre eigenen Leistungen ein. Heilige leben aus der Gnade, die Gott ihnen schenkt. Und deswegen verwandeln sie sich, sagte es schon, mit der Zeit in das Bild Christi. Beispiele muss man gar nicht so weit gucken. Hebräer 11 wäre eine Möglichkeit, sich anzuschauen, Abraham, Jakob, Mose, David, das waren teilweise Schwerverbrecher, die im Knast bei uns säßen. Das Alte Testament soll damit abgedeckt sein, auch Petrus und Paulus, ebenso Verbrecher, Versager auf jeden Fall, nicht unbedingt erste Vorbilder, aber sind Heilige. Und in der Gegenwart sind es Menschen, in denen Gott wirksam ist, weil Gott sie beschlagnahmt hat. Das können auch Verbrecher sein, Versager sind es auf jeden Fall. Übrigens, Heilige sind auch hier im Raum. Schaut euch mal um. Vielleicht erkennt ihr sie. Ihr seid umgeben von Heiligen. Auch unsere Missionare, von denen wir gehört haben, sind Heilige. Aber nicht, weil sie den Mut aufgebracht haben, da ein paar tausend Kilometer nach Osten zu reisen und eben Missionare sind, sondern einfach, weil sie mit Jesus leben und auf ihn hören. Zwischenfazit: Eine gute Gemeinde besteht aus Heiligen. Aber es gibt hier noch eine Untergruppe, da steht es, Leiter und Diakone. Dieser Begriff Leiter oder auch Vorsteher, der wird eigentlich nur hier verwendet. In anderen Briefen kommen Begriffe wie Älteste, Hirten und so weiter hervor. Älteste kommt aus dem Jüdischen. In Philippi haben wir allerdings eine römische Kolonie vor uns und Paulus hat dann einfach einen passenden weltlichen, verwaltungsrechtlichen Begriff, den des Aufsehers oder Leiters gewählt. Ob nun Bischöfe, Leiter, Älteste, Aufseher oder Diakone, Hirten oder Pastoren, die Begriffe sind nicht das Entscheidende. Entscheidend ist die Funktion, die sie ausfüllen. Und da habe ich einen Text aus dem Epheserbrief einmal genommen, um deutlich zu machen, welche Funktion diese besondere Gruppe der Heiligen hat. Ich lese es einfach mal vor. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis vom Sohn Gottes zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird, und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Soweit die Gedanken aus dem Epheserbrief. Das ist natürlich auch eine Predigt wert, aber ich denke, diese Worte sprechen für sich. Diese Gruppen haben die Aufgabe, die Zurüstung der Heiligen zu bewirken. Wenn diese Personengruppe fehlt, dann ist Chaos, dann sind Fehlentwicklungen vorprogrammiert. Aber man muss auch sagen, diese Personengruppe, die steht nicht über der Gemeinde, sondern sie steht in ihr. Trotzdem übernehmen sie große Verantwortung für das Gemeindeleben. Zweites Fazit: In einer guten und gesunden Gemeinde leben Menschen, die von Gott beschlagnahmt sind. Und damit diese gut und stabil wachsen und sich entwickeln können, übernehmen andere Personen ihre Zurüstung. Zweiter Punkt: Gemeinschaft am Evangelium. Da habe ich den Text mal so ein bisschen seziert und zunächst einen kleinen Aspekt vorgeschoben, den ich hier deutlich machen möchte. Heißt es: Jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Ja, ich bete ständig für euch und tue es mit großer Freude. Im siebten Vers heißt es denn: Geschwister, ich habe euch so ins Herz geschlossen. Das ist mehr als selbstverständlich für mich, mit solcher Zuversicht an euch alle zu denken. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne. Paulus hat eine ganz intensive Beziehung zu dieser Gemeinde. Es ist seine Lieblingsgemeinde. Er wurde auch von dieser Gemeinde als einziger finanziell unterstützt. Aber es war eine Liebesbeziehung. Es war für ihn quasi die Idealgemeinde, die er so kannte. Warum ist denn das so? Warum ist er so begeistert von dieser Gemeinde und schreibt das nicht anderen Gemeinden? Hat er einigen Stress teilweise gehabt? Weil ihr euch, seit ihr an Christus glaubt, für das Evangelium eingesetzt habt. Vom ersten Tag an bis heute. Ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Dann geht es weiter im 7. Vers. Denn ob ich nun inhaftiert bin oder ob ich für das Evangelium eintrete und seine Wahrheit bekräftige, immer beteiligt ihr euch alle an dem Auftrag, den Gott mir gegeben hat. Oder? Genau. Da kommt es, an dem euch auch Anteil an der Gnade, die er mich erfahren lässt. Kurz gesagt, er ist so begeistert von dieser Gemeinde, weil sie sich für das Evangelium einsetzen und an ihm Anteil haben. Das ist der Punkt einfach, weshalb er begeistert ist. Und diesen Punkt, den müssen wir auch auf uns übertragen und fragen, ist das definitiv so der Fall? Das Evangelium ist das, was ihn mit der Gemeinde verbindet. Es ist der Kern, es ist die Botschaft der Bibel. Deswegen ist die Bibel überhaupt da. Es ist der Bericht von Gottes Liebe, von seiner Zuwendung uns gegenüber. Es ist quasi die DNA der Christen. Aber was ist denn das Evangelium? In aller Kürze, Gott baut eine Brücke zu uns Menschen. Weshalb? Weil wir aufgrund von Schuld und Versagen von ihm, dem Schöpfer, unserem Ursprung getrennt sind. Und wir können diese Verbindung zu Gott nicht aus eigener Kraft reaktivieren. Deshalb sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus. Und dieser nahm die bitteren Konsequenzen dieser Trennung von Gott als Strafe auf sich und machte so den Weg frei zu Gott, zu seinem Vater, für uns. Der britische oder englische Theologe, Evangelist Spurgeon, sagt ganz einfach, das Evangelium ist, Jesus starb für mich. Das ist die befreiende Botschaft, nicht mehr, nicht weniger. Und die Philipper sind einfach von dieser Botschaft einerseits gefangen und befreit. Gefangen, weil sie jetzt sagen, alle Menschen müssen das hören. Sie sind aber auch befreit, weil sie die Gottestrennung überwunden haben, weil Gott ihnen das geschenkt hat. Und Paulus ist davon überzeugt, dass das, was Gott in ihnen angefangen hat, auch von ihm weitergeführt und vollendet wird. Was heißt das nun für Grünberg konkret? Wie kann das aussehen? Ich denke, alle gemeindlichen und persönlichen Aktivitäten sind am Evangelium zu orientieren. Jede Gemeindeaktivität findet dort Ursprung und Orientierung. Und das verhindert, dass die Gemeinde sich mit sich selbst beschäftigt. Das Bierseminar, ich hatte es angesprochen, der Männer, vielleicht war es auch für Frauen, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall war die Ladies Night für die Ladies. Der Stand auf dem Gallusmarkt, jede Kinderstunde und was auch immer, das soll Wurzeln im Evangelium. Mag die Veranstaltung noch so niedrig oder hochschwellig sein, wenn das fehlt, dass die Orientierung am Evangelium fragwürdig ist, dann ist diese Veranstaltung auch insgesamt fragwürdig. Wir haben in der Gemeindeversammlung ein Gemeindekonzept vorgestellt, Hope genannt. Hier seht ihr es in Kurzform. Wir haben dazu übrigens auch so Kacheln als Untersetzer für die Kaffee-Teetassen, die ihr nachher füllen dürft. Es soll uns helfen, das Evangelium umzusetzen. Uns am Evangelium zu orientieren. H steht für geistliche Heimat. Das ist natürlich einerseits erstmal die Stadtmission als solche, in der wir leben und uns einbringen. Das Evangelium verbindet uns hier. Insbesondere, wenn es darum geht, Glaubens- und Alltagserfahrungen mitzuteilen, das Leben insgesamt zu teilen. Hauskreise, Zweierschaften, die sollen helfen, unseren Glauben zu vertiefen. Und ein Punkt, der mir persönlich wichtig geworden ist, den möchte ich anhand von einem Ausspruch, Zitat von Heinrich Heine, dem deutschen Dichter des 19. Jahrhunderts, wiedergeben. Er selbst war ja Jude, der zum Christentum konvertiert ist, aber bei den Juden galt er dann als Verräter, bei den Christen war er dann immer noch der Jude. Er hat keine Heimat gehabt. Und er hat gesagt, die Juden haben die Bibel zu ihrem portablen, mobilen Zuhause, zu ihrer Heimat gemacht. Über die vielen Jahrhunderte Juden, das wissen wir, vertrieben, verfolgt, sie haben in ihrer Bibel ihre Heimat gehabt. Und das wünschen wir uns auch, dass jeder von uns in der Bibel seine Heimat findet und hat. Übrigens, das Auswendiglernen von Bibelversen kann dabei eine große Hilfe sein. Und wenn ich beim Auswendiglernen bin, will ich auch gleich sagen, das Wiederholen des Auswendiggelernten kann auch eine große Hilfe sein. Soweit zum Thema Heimat. O steht für Orientierung. Orientierung an Jesus Christus, dem Kern des Evangeliums. Ihn gilt es besser kennenzulernen. Gottesdienste, verschiedene Veranstaltungen sollen uns dabei helfen. Da sind wir gespannt, was wir da in der Zukunft erleben werden. P steht für Perspektive. In Menschen soll investiert werden. Ganz besonders in den Bereichen Fürbitte und Mission. Wir beten für unsere Kinder. Wir haben Missionare. Aber das ist nicht alles. Es geht darum, auch junge Leute für die Mission, übrigens auch ältere Leute, mit Anna haben wir ein prächtiges Beispiel da, für die Mission zu begeistern und sie zu fragen, ist das nicht auch ein Weg für dich? Was Gott angefangen hat, so heißt es in unserem Philippertext, das soll weitergehen, das soll unterstützt und gefördert werden. Und nicht zuletzt, bedeutet Erwartung. Ja, wir erwarten von Gott, dass er der Handelnde ist. Wir erwarten aber auch, um nochmal auf Manfred Siebald zurückzukommen, dass er wiederkommt. Leider besteht, wenn man so an die Gemeindearbeit denkt, immer die Gefahr, dass sich die Gemeinde mit sich selbst beschäftigt und Leute in die Aktivitäten förmlich absorbiert. Deshalb zwei Tipps an dieser Stelle, die das vielleicht ein bisschen in gute Kanäle leiten sollen. Wenn wöchentlich und verbindlich ein Dienst gemacht wird, ein Kreis besucht wird und der Gottesdienst besucht wird, dann ist das genug. Dann hat man auch noch viel, viel, viel Zeit für andere Aufgaben und Aktivitäten im privaten Bereich, für das alltägliche Leben, um sich mit Leuten zu treffen, Christen wie mit Nichtchristen. Das ist, wie gesagt, eine Faustformel. Manchmal gelingt das, manchmal nicht, aber wie das immer so ist bei Faustformeln, es kann eine Orientierung sein. In diesem Zusammenhang auch, Gemeinschaft am Evangelium heißt auch, dass ich mich einbringe in die Gesellschaft, dass ich Dienste und Aufgaben außerhalb der Gemeinde, in Parteien, in Vereinen, in Verbänden, in irgendwelchen Organisationen der Zivilgesellschaft. Ich bin jetzt bei der Tafel in Gießen gelandet. Tolle Sache auch von Jesus weiterzuerzählen. Das kann man machen. Wir sind nicht für uns da. Wir sind wie Jesus für die Nächsten da, war auch für unsere Mitmenschen da. Ein zweiter Tipp ist, wenn ich sowas mache, dann ist es sehr hilfreich, dass man sich möglichst früh mit Christus identifiziert. Das heißt, sage ich sonntags, sonntags passt bei mir terminlich nicht, da gehe ich in den Gottesdienst. Oder ich arbeite in einer christlichen Gemeinde mit. Oder wir treffen uns heute Abend, um anhand der Bibel über Lebensfragen nachzudenken. Wenn man so einen Samen aussät, dann fällt es vielleicht später, wenn das Vertrauen gewachsen ist, leichter, das Evangelium zu erklären. Da ist Vertrauen dann gewachsen, dann kann man authentisch, direkt und ehrlich auch das Evangelium weitergeben. Gott wird dann auch in der Situation Weisheit, Kraft und Ausdauer schenken, um die richtigen Worte zu finden. Zwischenfazit: Eine gute Gemeinde orientiert sich in allen Punkten am Evangelium. Dritter und letzter Bereich. Und das ist der Punkt Wachstum in der Liebe. Gott, da heißt es, und das ist meine Bitte an Gott, dass eure Liebe verbunden mit rechter Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Damit ihr in allem ein sicheres Urteil haben, dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untadliches Leben führen, bereit für den Tag, an dem Christus wiederkommt. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Da steckt ganz schön viel drin in diesen Worten. Zunächst einmal geht es um eine persönliche Verantwortung, die dann Kreise zieht. Warum Wachstum in der Liebe? Weil die Sünde vor der Tür lauert und ständig anklopft. Wenn wir nicht in der Liebe wachsen, dann nimmt die Sünde zu, damit die Trennung von Jesus, von Gott, dass es da Stillstand gibt. Das ist eine Illusion. Die Sünde lauert immer vor der Tür. Das war schon ganz am Anfang so bei Kain und Abel. Wachstum in der Liebe hat durchaus viel mit Verstand zu tun und weitaus weniger mit Gefühlen. Wir finden in diesen Versen eine ganz interessante Wirkungskette. Wachsende Liebe, wie steht es, ist verbunden mit rechter Erkenntnis und Einfühlungsvermögen. Das führt zu sicherer Urteilskraft, zu reinem, untadeligem Leben. Das ist geprägt von richtigem Handeln. Und das wiederum zu Ruhm und Ehre Gottes. Ich habe überlegt, solche Menschen, die sich so entwickeln, die brauchen wir doch überall. Politik, im privaten Leben, in den Schulen, Verwaltungen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was hier steht. Sichere Urteilskraft. Gut geprägt von gutem und richtigen Handeln. Und das fängt an, wenn man sich auf den Weg macht, in der Liebe zu wachsen. Was heißt das zunächst einmal persönlich? Persönlich heißt das, lebe mit Jesus. Lass dich von seinem Wort erreichen und prägen. Suche dir Unterstützung bei anderen Christen. Betet füreinander. Man sagt, Liebe mache blind. Ja, das stimmt, wenn es sich um eine ich-orientierte Liebe handelt. Die Liebe Jesu bewirkt aber genau das Gegenteil. Sie sucht den Nächsten. Sie ist nicht blind. Ohne einen Nächsten ist sie allerdings theoretisch sinnlos, nicht brauchbar. Dem Nächsten gegenüber zeigt sie Einfühlungsvermögen. Das heißt, hier findet sich wirklich Hilfe. Man bringt sich in den anderen ein. Hier findet sich praktische Hilfe. Dann geht der Prozess weiter. Wachsen in der Liebe bedeutet auch, dass man immer besser im Beurteilen von Situationen wird, von richtigen und falschen, von wichtigen und unwichtigen, von bedeutenden und unbedeutenden Situationen. Das ist doch schon mal ganz genial, wenn man das kann, wenn man Richtiges von Falschen unterscheiden kann. Und das alles hat auch Folgen für den eigenen persönlichen Lebenswandel. Man lebt einfach heiliger, weil Jesus das auch konnte. Jesus konnte auch Richtiges von Falschem, Richtiges von Unwichtigem, Bedeutendes von Unbedeutendem unterscheiden. Das war ein ganz entscheidender Aspekt seiner Persönlichkeit. Und hier schließt sich denn auch der Kreis, nämlich, dass wir als Nachfolger Christi Jesus ähnlicher werden. Und damit werden wir für Nichtchristen zu Brückenbauern. Und wir entwickeln eine Perspektive für Gottes Sichtweise und lernen, mit seinen Augen zu sehen. Das heißt auch, dass wir einen Blick für die Ewigkeit entwickeln. Und ein solches Leben von diesem Standpunkt aus, das führt automatisch dazu, dass Gott geehrt wird, dass sein Ruhm vergrößert wird. Und da komme ich zum Schluss zum Manfred Siebald zurück. Man sehnt sich danach, dass Jesus Christus wiederkommt. Das ist quasi der Lackmustest. Letztes Fazit: Wir haben gesehen, dass eine Gemeinde nicht an Äußerlichkeiten erkennbar ist, sie nicht perfekt ist, aber dass Gottes Liebe und entscheidend ist, die Menschen verändert. Und da ist jeder Heilige auch mitverantwortlich. Ist die Stami nun eine gute Gemeinde? Dürft ihr darüber nachdenken? Die Antwort muss jeder für sich selbst finden. Amen.